Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Eigentlich sollte sie heute zu Ende gehen, die Klimakonferenz in Dubai, aber es wird noch gestritten. Die erste Version der Abschlusserklärung ist wenig konkret.
Kein fossiler Ausstieg drin, auch bei anderen Zielen nur wenig Konkretes und einfach lauter solche Sachen.
Ilka Knigge sagt das aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, die ist vor Ort, wie eine neue, verbesserte Abschlusserklärung aussehen kann. Und wann die auf dem Tisch liegen soll, das hört ihr jetzt. Und sie hat heute ihre erste Pressekonferenz abgehalten, im Flur im Bundestag. Sarah Wagenknecht in ihrer neuen Funktion.
Wenn wir tatsächlich stärker werden, dann wird sich die Politik in Deutschland verändern.
Das sagt sie als Gruppenvorsitzende. Jetzt muss der Bundestag diese Gruppe noch formal anerkennen. Wie das geht und ob das auch so easy peasy klappt, das hört ihr jetzt im Update-Podcast. Und manche Dinge muss man natürlich persönlich regeln, zum Beispiel, wenn man jemanden fragen will nach Geld. Deshalb ist Volodymyr Zelensky in Washington, will die USA überzeugen, ihm und der Ukraine Geld zu geben, weil das Land auf Militärhilfen angewiesen ist. Wie der Besuch bisher gelaufen ist, wie der noch aussehen wird, das alles hört ihr jetzt im Update-Podcast am Dienstag, 12.12. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Wäre es ein Fußballspiel, dann wären wir jetzt in der Verlängerung bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Sollte ja eigentlich heute Morgen Schluss sein, um 8 Uhr deutscher Zeit. Aber die Konferenz, die ist jetzt verlängert worden, weil die Staaten sich nicht so wirklich einigen konnten auf ein gemeinsames Abschlusspapier. Gestern gab es da nämlich nochmal großen Ärger. Im ersten Entwurf, den der Präsident Al-Jaber rausgehauen hat, stand nämlich nichts mehr drin vom Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Und jetzt warten in Dubai quasi alle darauf, dass es den neuen Entwurf gibt und alle mit dem eben auch leben können. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge ist für uns vor Ort in Dubai. Wie sieht's denn aus? Ist der neue Entwurf in Sicht?
Also es wird an einem gearbeitet, das wissen wir sicher. Der sollte eigentlich um 18 Uhr hier unserer Zeit kommen. Also das ist schon vor über 2 Stunden gewesen. Mittlerweile heißt es ab 21.30 Uhr. Also wir wissen es einfach nicht.
Okay, woran hängt's?
Du hast es eben gesagt, der erste Entwurf, der hier gestern Abend gekommen ist, der ist überhaupt nicht gut angekommen. Kein fossiler Ausstieg drin, auch bei anderen Zielen nur wenig Konkretes. Zum Beispiel haben sich hier knapp 120 Staaten ja schon zusammengetan für eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien und eine Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030. Das wollten viele auch in der Abschlusserklärung drin haben. Also als Regel so für alle Staaten, steht aktuell aber nur so als mögliche Maßnahme drin und einfach lauter solche Sachen. Und dann sagen viele hier, der Text ist schlecht gemacht. David Rüfisch von der NGO Germanwatch, der nennt ihn amateurhaft.
Wenn wir einen Text haben, der kurz vor Schluss kommt, sollte es keine Doppelung mehr im Text geben. Es sollte nicht Passagen geben zu dem Thema Finanzen, die einmal an Stelle 50 sind und dann wieder an Stelle 80. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich passieren?
Es gibt viele Theorien darüber. Manche denken, die Präsidentschaft wurde beeinflusst und hat im letzten Moment einen unfertigen Text hier veröffentlicht, obwohl eigentlich ein ambitionierterer Text längst fertig war. Den haben einige wohl auch gesehen.
Wenn es um die Vorschläge geht, fällt ja ein Name immer wieder, nämlich der vom Präsidenten der Weltklimakonferenz, Sultan Al-Jaber. Was hat der eigentlich für eine Rolle genau?
Der hat hier in der zweiten Woche alle Fäden in der Hand. Also er macht die Vorschläge für den Text gemeinsam mit seinem Team. Er muss nacharbeiten, wenn es nicht passt. Er spricht mit den Ländern über ihre Ziele. Die Länder sprechen natürlich auch untereinander in verschiedenen Konstellationen. Aber Al-Jaber muss hier eben durch diesen Prozess leiten. Das ist seine Aufgabe. Und deswegen spielt er ja auch so eine große Rolle. Und es gibt bei dieser Präsidentschaft verschiedene Stile, sagt auch Rüfisch. Er sagt, das Paradebeispiel ist Kopenhagen 2009, ist ja ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen, die Klimakonferenz da. Er nennt sie ein Fiasko.
Wo die Präsidentschaft entschieden hat, nur mit den größten Ländern überhaupt zu sprechen. Also USA, China, hinter verschlossenen Türen. Vor 2 Jahren hatten wir die Präsidentschaft in Glasgow. Die haben einen Prozess gewählt, dass sie von vornherein ein sehr ambitioniertes Ergebnis, wo klar war, dass damit nicht alle leben können. Und so ist der Text dann etwas schwächer geworden, in Summe aber noch relativ ambitioniert.
Und dieses Jahr waren Al-Jaber und sein Team wohl die ganze Zeit eigentlich recht offen. Und dann haben sie eben jetzt diese Wende hingelegt mit diesem Text, der so unfertig wirkt. Und es kann sich einfach keiner so richtig einen Reim drauf machen.
Okay, aber das heißt konkret für Annalena Baerbock, die dürfte jetzt zum Beispiel für Deutschland oder die EU gar nicht selber vorschlagen, sondern eigentlich nur sagen, gefällt uns oder gefällt uns nicht.
Nee, genau. Also es gibt hier am Ende diese große Plenarsitzung mit allen Ländern. Da wird der Abschlusstext abgestimmt. Das ist ja dieses Jahr dieser Text zur sogenannten globalen Bestandsaufnahme. Also man hat sich angeschaut, wie die Länder dastehen im Klimaschutz. Schlecht war die Antwort. Und die Lösungen dafür sollen in diesem Text stehen. Und auch eben diese große Abschlusssitzung leitet Al-Jaber. Baerbock wird da jetzt nicht aufstehen und sagen, hallo, ich hätte hier mal was vorbereitet, lass uns doch lieber über das abstimmen. Sie kann aber natürlich, genau wie alle anderen Staaten, hingehen und vorher immer wieder sagen, was sie wortwörtlich in diesem Text drin haben will. Die sogenannte High Ambition Coalition, da sind Länder drin, die die höchsten Ziele haben, die arbeitet wohl gerade auch an einem eigenen Textentwurf. Damit können sie Druck machen, dass zum Beispiel große Passagen einfach wortwörtlich daraus übernommen werden. Al-Jaber, der Präsident, entscheidet aber am Ende eben, ob er das macht und ob er darüber abstimmen lässt. Und wenn manche Staaten eben dabei nicht gehört werden, dann können sie am Ende dagegen stimmen. Dann gibt es zum Beispiel keine Abschlusserklärung, denn die muss ja einstimmig beschlossen werden. Oder die EU, die hat auch schon gesagt, sie sind hier eben einerseits bereit, so lange zu verhandeln, bis es passt, aber auch andererseits eben das Ergebnis am Ende nicht anzunehmen, aufzustehen und zu gehen quasi.
Wir sind in der Verlängerung bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Woran es gerade hakt, hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge erzählt, die für uns vor Ort ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Bundestag hat seit letzter Woche eine Fraktion weniger. Die Linksfraktion, die hat sich ja aufgelöst, nachdem mehrere Abgeordnete rund um Sarah Wagenknecht einfach nicht mehr mitmachen wollten. Statt einer linken Fraktion könnte der Bundestag künftig zwei kleinere linke Gruppen haben. Die zusammengeschrumpfte Ex-Links-Fraktion hat nämlich jetzt so einen Gruppenstatus dafür schon beantragt. Heute hat das Bündnis von Sarah Wagenknecht nachgezogen.
Wir haben uns eben konstituiert. Wir haben einen Gruppenvorstand gewählt. Also da ist meine Wenigkeit als Vorsitzende der Gruppe.
Ja, und darüber wollen wir jetzt genauer sprechen mit Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter für die Abgeordneten? Bis vor kurzem waren die ja noch Linksfraktionen.
Ja, also das ist erstmal nicht so ganz sicher. Zurzeit sitzen sie als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag. Das sind 28 Mitglieder der Linkspartei und eben 10 von Sarah Wagenknechts Verein, der zurzeit noch Geld sammelt, um auch eine eigene Partei zu gründen. Aber für eine Fraktion im Bundestag haben beide Gruppen eben zu wenige Abgeordnete jetzt. Und das ist schon ein Problem, denn, also für sie, denn der derzeitige Fraktionslos-Status, der ist für Abgeordnete mit deutlich weniger Rechten verbunden. Fraktionslose allein können zum Beispiel keine Gesetzesinitiativen starten und in den Ausschüssen des Bundestags zwar teilnehmen, aber nicht abstimmen. Und auch die Redemöglichkeiten im Plenum, also der großen Runde des Bundestags, die sind eingeschränkt.
Okay, also da hat man schon weniger zu sagen und ich denke, ums Geld wird es auch gehen, oder?
Ja, also Fraktionen erhalten Geld und Sachleistungen aus Steuermitteln, wie jetzt zum Beispiel einen Fraktionssaal für gemeinsame Sitzungen, für Büroausstattung oder auch um Mitarbeitende anzustellen, die den Abgeordneten bei der Parlamentsarbeit helfen. Dieses Geld fehlt Fraktionslosen gerade. Gut 100 Beschäftigten der ehemaligen Linksfraktion war deshalb gekündigt worden. Einige könnten dann bei den beiden neuen Parlamentsgruppen unterkommen.
Okay, dann lass uns mal auf so eine parlamentarische Gruppe gucken. Haben die dieselben Rechte wie eine Fraktion?
Nein, dieselben nicht. Im Abgeordnetengesetz ist zum Beispiel nicht geregelt, wie für eine Fraktion, was so eine parlamentarische Gruppe eigentlich ist und was sie darf. Die Geschäftsordnung des Bundestags, die sagt da etwas mehr. Und es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil, dass sich Abgeordnete auch, Zitat, in anderer Weise als in Fraktionen zu gemeinsamer Arbeit zusammenschließen können und dass sie dann eben auch Anspruch auf eine angemessene Ausstattung mit sachlichen und personellen Mitteln haben. Aber was das jetzt konkret heißt für die beiden Gruppen in spe, sag ich mal, das muss in den kommenden Wochen noch geklärt werden.
Ist das denn überhaupt sicher, also dass die Anträge auf Anerkennung als Gruppe durchgehen?
Also dafür braucht es schon eine Entscheidung des Bundestags und eben eine Mehrheit. Die Zustimmung gilt aber als wahrscheinlich schon aus praktischen Gründen. Da geht es laut Sarah Wagenknecht auch um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments.
Also ich glaube, es gibt auch nach meinem Gefühl bei den anderen Fraktionen ein Interesse, das jetzt relativ zügig zu lösen.
Genau, ist nämlich sonst schwierig, wenn so viele fraktionslose Abgeordnete im Parlament sitzen. Ja, und das Ja zur parlamentarischen Gruppe, das wird es deshalb wohl geben. Aber für die linken Abgeordneten, inklusive Wagenknecht, steht noch eine ganz andere Unsicherheit an. Die könnte nämlich dazu führen, dass die gesamte ehemalige Linksfraktion ganz aus dem Bundestag ausscheidet.
Ah, okay, wie das denn?
Ja, da geht es um die Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Da war es bei der Abstimmung 2021 ja in der Hauptstadt zu Chaos gekommen. Und dazu will das Bundesverfassungsgericht kommende Woche sagen, wie umfassend die Wahl in Berlin wiederholt werden muss. So, und bei dieser Wiederholungswahl, da wären eben auch zwei besonders wichtige Direktmandate der Linkspartei in Gefahr. Die hatten 2021 überhaupt erst dazu geführt, dass es die Linke in den Bundestag geschafft hat, über die sogenannte Grundmandatsklausel. Ja, und sollten diese Sitze wegfallen, dann würden alle linken Abgeordneten ausscheiden, ehemalige und noch verbliebene aktuelle.
Also man kann sagen, spannende Zeiten für die Linkspartei. Da gucken wir dann auf jeden Fall in der nächsten Woche nochmal drauf, auf dieses Urteil. Jetzt wollen aber erstmal die linken Abgeordneten im Bundestag getrennt weitermachen und das in zwei Gruppen. Infos waren das von Jan Bungertz aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die spanische Fast-Fashion-Modekette Zara hat einen Shitstorm am Hals bekommen wegen... ja, einer Werbekampagne, über die wir jetzt sprechen wollen, bekommen auch Boykottaufrufe. In mehreren Filialen in Kanada und auch in Deutschland haben Menschen protestiert. Auf Social Media haben User ihre Klamotten von Zara zerstört und dann so dabei in die Kamera geguckt, so hier ist Schluss, bis hierhin und nicht weiter. Es geht um eine Werbekampagne. Letzte Woche ist die rausgekommen und der Vorwurf ist, dass mit dieser Kampagne zivile Opfer in Gaza verhöhnt werden würden. Die ganze Story hören wir jetzt nochmal von Mintu Tran. Was sind das genau für Vorwürfe?
Also im Mittelpunkt stehen mehrere Fotos der Kampagne The Jacket. Die Bilder hat Starfotograf Tim Walker gemacht. Und auf einem Foto trägt das Model eine weiß verhüllte Schaufensterpuppe so auf den Schultern, was vor allem Muslime an aktuelle Bilder aus dem Gaza-Krieg erinnert. Es ist nämlich islamischer Brauch, Tote in weiße Leintücher zu hüllen. Und auf einem weiteren Foto steht das Model in einer Holzkiste, eine Kiste, die eben einige an Särge erinnert. Außerdem waren auf vielen Fotos Trümmerteile und Staub zu sehen, was eben auch einige an die immense Zerstörung im Gazastreifen durch den Krieg erinnert hat. Und das schockiert eben viele Nutzer auf Social Media. Die nennen die Kampagne geschmacklos, widerlich, barbarisch und rufen zum Boykott auf. Zara hat die umstrittensten Bilder dieser Kampagne inzwischen runtergenommen.
Was ist dran an diesem Vorwurf? Also manchmal gibt es ja so Werbekampagnen, die absichtlich provozieren wollen.
Kann schon mal sein, ne? Klar. Die Modemarke Benetton ist da ein gutes Beispiel dafür. Die hat in den 90er Jahren öfters für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel mit einer Kampagne mit einem blutüberströmten T-Shirt eines Soldaten oder einem Bild von einem sehr, sehr frisch neugeborenen Baby, wirklich blutig und mit Nabelschnur dran. Und das Ziel dieser Kampagnen?
Eben grenzüberschreitende, provozierende Bilder zu veröffentlichen und zu sagen, mit unserer Werbung wollen wir bewusst bestimmte Missstände anprangern. Das funktioniert heute nicht mehr.
Ja, das hat der Werbefachmann Ralf Zilliger bei WDR erzählt. Er sagt, vor allem die Dynamiken auf Social Media machen heute solche Kampagnen einfach schwieriger und Modemarken hätten heute sehr viel Angst vor Shitstorms und davon hat auch Zara schon in der Vergangenheit einige kassiert.
Worum ging es da nochmal?
Ein besonders berühmtes Beispiel war ein Shirt aus der Kinderkollektion, ein Langarm-Shirt, schwarz-weiß gestreift, gelber Stoffstern an der Brust.
Oh no, ich erinnere mich, das war nicht gut. Das sah aus wie so Sträflingskleidung mit Davidstern und ja,
Nicht gut, genau. Da hat das Unternehmen sich auch entschuldigt und das Teil aus dem Verkauf genommen. Außerdem gab es früher auch schon mal Vorwürfe, dass das Unternehmen antipalästinensische Haltungen vertrete. Also ein Model mit palästinensischen Wurzeln, das hat sich vor 2 Jahren mal auf Social Media für die Menschen in Gaza eingesetzt. Und daraufhin hat ihm die Chefdesignerin von Zara geschrieben per DM auf Instagram, wenn deine Leute gebildet wären, dann würden sie nicht Schulen und Krankenhäuser in die Luft jagen, für die Israel zahlt. Und weiter schrieb sie ihm, Leute wie du kommen und gehen. Also Inditex, das Mutterunternehmen, Unternehmen von Sarah hatte sich dann für ihre Aussagen auch entschuldigt.
Puh, das ist natürlich auch übel. Wie war das jetzt bei dieser aktuellen Kampagne? Also Absicht war das wahrscheinlich nicht von Sarah.
Also wir haben Sarah nach einer Stellungnahme gefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Allerdings hat Sarah heute Vormittag auf Instagram ein Statement geteilt und darin schreibt das Unternehmen, die Kampagne wurde im Juli konzipiert und im September realisiert. Leider fühlten sich einige Kunden durch diese Bilder, die nun entfernt wurden, beleidigt und sahen in ihnen etwas, das weit von dem entfernt war, was beabsichtigt war, als sie erstellt wurden. Das Unternehmen entschuldigt sich für Missverständnisse, die durch diese Kampagne ausgelöst wurden.
Okay, also sowas wie blödes Timing lese ich da jetzt raus zwischen den Zeilen.
Genau, zumindest so verkauft es Sarah quasi als ungeschicktes Marketing, aber so analysiert das auch der Fashion-Influencer Lias.
Tim Walker, der Fotograf, war schon immer obsessed mit Ideen von Ruinen, Work in Progress und der Idee der Zerstörung. Das ist schon seit Jahrzehnten Teil seines Markenzeichens.
Also der Fotograf, der das Ganze fotografiert hat, hat sich zwar noch nicht zu der Kampagne geäußert, aber weil diese Kampagne eben schon vor dem 7. Oktober fotografiert wurde und diese Ästhetik eben, wie auch gerade erklärt worden, als Markenzeichen dieses Fotografen gilt, schlussfolgern eben einige Fashion-Beobachter. Die Kampagne hatte jetzt keine perfide oder böse Absicht, aber irgendjemand in diesem Team von Sarah hätte sich mal vor dem Release mal die Bilder angucken müssen und sich fragen, ob sie gerade irgendwie anders ankommen bei Menschen als gedacht.
Ja, da kann man doch immer noch mal kurz drauf gucken und den Kontext sich noch mal anschauen, in den diese Kampagne gerade rausgeht in die Welt. Also die Modemarke Zara hat sich jetzt entschuldigt für diese Kampagne. Im Netz wurde ihr vorgeworfen, mit dieser Werbenummer Opfer in Gaza zu verhöhnen. Infos waren das von Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bis Jahresende sind die bisherigen Hilfen aufgebraucht, die die USA der Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Aber wie soll es weitergehen in Sachen Unterstützung? Das ist die Frage, die der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Gepäck hat. Er ist zu Besuch in Washington. Es sind aber vor allen Dingen die Republikaner in den USA, die Ukraine-Hilfen anzweifeln oder sogar komplett ablehnen. Im Repräsentantenhaus haben die ja die Mehrheit bei einer dieser beiden Kammern eben und die blockieren ein weiteres Hilfspaket. US-Präsident Joe Biden hatte das schon vor einer ganzen Weile beantragt. Wir wollen darüber sprechen mit Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington. Ja, wie viel steht gerade für Zelensky auf dem Spiel bei dieser Reise?
Ganz viel. Also das ist ein ganz kritischer Zeitpunkt in der ukrainischen Gegenoffensive. Da ist ja nicht das gekommen, was sich die Ukraine davon erwartet hat, wieder ihr eigenes Territorium vom Aggressor Russland zurückzuerobern. Die Russen besetzen dieses Terrain gut, sie haben Drohnen, sie haben alles vermint. Es bewegt sich also sehr wenig. Und wenn die amerikanische Hilfe, der amerikanische Rückhalt wegbleibt, dann wird es ganz, ganz eng für die Ukraine, eben in ihrem Versuch, wieder Gelände zurückzugewinnen, was der Ukraine gehört, und auch um den Rest zu verteidigen. Das ist jetzt sehr essentiell. Das Pentagon hier hat gesagt, das, was noch da ist, was noch geliefert werden kann, weil da muss ja immer der Kongress zustimmen, das sind 4,8 Milliarden Dollar. Das klingt nach sehr viel, aber das wird nur noch wenige Monate reichen.
So, jetzt ist der ukrainische Präsident da. Wie versucht er genau Einfluss zu nehmen auf die US-Politik?
Ja, er spricht mit den Leuten, an denen es hängt. Und der Unterschied könnte eigentlich, ja, der ist so mit den Händen zu fassen im Vergleich vor einem Jahr, als er da war. Da ist er gefeiert worden wie ein Popstar. Und jetzt muss er wirklich betteln, ohne dass man sagen kann, es hätte größten Erfolg. Er hat heute Morgen mit den Senatoren gesprochen, denn die Hilfe für die Ukraine, die hängt vor allem an der amerikanischen Innenpolitik. Im Senat gibt es noch Senatoren, die die Unterstützung der Ukraine für sinnvoll halten, weil sie sagen, da hängt viel von ab. Da geht es nicht nur um die Ukraine, da geht es auch darum zu sagen, Wladimir Putin, trau dich bloß nicht, einen NATO-Partner anzugreifen. Und vor allem, es geht darum, das Ansehen der USA in der Welt, die zur Ukraine stehen. Da gibt es solche Senatoren noch, aber die haben gesagt, wir stimmen der Hilfe, die Biden haben will, nur zu, wenn Biden im Gegensatz weitgehende scharfe Maßnahmen an der Grenze zu Mexiko und die Demokraten dem zustimmen. Also Verschärfung der Asylgesetzgebung zum Beispiel. Daran hängt es gerade, und wie von dir schon erwähnt, im Repräsentantenhaus, da gibt es ja sehr viele Radikale und noch mehr Republikaner, die der Meinung sind, das Geld solle in Amerika bleiben. Wobei viel von dem Geld ohne in Amerika bleibt, weil die Waffen ja zum größten Teil hier hergestellt werden.
Ja, die Republikaner blockieren hauptsächlich weitere Hilfen. Wieso denn?
Ja, es sind eben diese beiden Momente. Wie gesagt, im Senat versucht man jetzt einfach, weil man gerade den Hebel hat, auch noch ein innenpolitisches Thema, mit dem man im Wahlkampf punkten will, die Grenze zu Mexiko und die Migration, da etwas durchzudrücken, was anders gegen die demokratische Mehrheit im Senat nicht durchzudrücken wäre. Ja, und wie gesagt, die Republikanische Partei ist nicht mehr die Partei von Ronald Reagan, die immer stramm zur NATO gestanden hat, transatlantisch gegen Russland. Es gibt da Leute wie eben eins der Sprachrohre von Donald Trump, J.D. Vance, ein Senator, der gesagt hat, das ist ja wohl das Letzte, da kommt der Zelensky und versucht uns hier zu sagen, wenn wir kein Geld geben, dann wird alles noch viel schlimmer mit Wladimir Putin. Warum sollen wir Geld dahin geben, wo wir es doch selber bei uns brauchen?
Hm. Welche Chancen würdest du sagen, gibt es denn noch? Also gibt es noch irgendeinen Verhandlungsspielraum?
Ich glaube nicht, dass in diesem Jahr noch was passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass mit etwas Glück vielleicht doch noch im Januar oder Februar, in welchem Umfang auch immer, vielleicht nicht die 61 Milliarden Dollar, die der Präsident verlangt hat, noch einmal für die Ukraine auf den Weg gegeben werden. Denn ohne diese Hilfe, wie gesagt, wird Russland in diesem Krieg die Oberhand haben. Aber es wird nicht einfach sein und es wird nicht schnell gehen.
Volodymyr Zelensky kämpft dafür, dass die USA die Ukraine weiter unterstützen. Er ist deswegen in Washington. Infos dazu waren das von Doris Simon, unserer Korrespondentin in Washington.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Grünkohl mit Speck und Wurst, Lebkuchen, Plätzchen. Gerade ist die Zeit, wo man sich wirklich richtig schön voll isst und das richtig schön deftig. Es ist lecker, aber unsere Mägen sagen auch irgendwann so, ich bin total platt und angestrengt. Wir haben uns gefragt, kann man denn irgendwas machen? Können wir unsere Mägen unterstützen? Gibt es irgendwelche Beilagen oder Getränke? Irgendwas, damit wir das fette Essen vielleicht besser verdauen können? Birgit Terjung hat die Antworten. Sie ist Chefärztin der Inneren Medizin, Gastroenterologie der GfK-Kliniken Bonn und jetzt bei mir am Telefon. Hallo.
Hallo Frau Gärtner, ich grüße Sie.
Die meisten von uns haben sich ja schon mal nach einer Weihnachtsfeier einfach total vollgefressen gefühlt und sich gedacht, wow, wieso habe ich so viel gegessen? Was macht denn dieses deftige Essen, also ganz Grünkohl mit Speck und Würstchen und Plätzchen, warum ist das für unsere Mägen so schwer verträglich?
Ja, ich glaube, das kennen wir ja alle. Ne? Und dann noch ein Plätzchen und noch ein kleines Pralinchen hinterher und dann denken wir, boah, der Magen platzt jetzt. Mhm. Genau das kennen wir ja ganz gut. Ja. Und dann hat man schon wieder das schlechte Gewissen. Aber es ist einfach schwerer verdaulich, weil genau das, was Sie gesagt haben, da ist ganz viel Fett drin. Fetthaltiges Essen bewirkt, dass letztlich der Magen sich noch ein Stückchen langsamer leert. Also das Essen uns noch ein bisschen länger im Magen erhalten bleibt. Und wir denken, boah, wann geht das endlich mal weg? Also das ist sozusagen die Strafe für den wunderbaren Genuss, den wir vorher haben. Da können wir entweder ganz viel aushalten oder dann kommt es ja zu den ganz vielen Tipps und Tricks, die jeder hat. Und da, glaube ich, können wir jetzt ein bisschen sortieren, was gut oder ja, was, ne, also was war vielleicht ganz. Also fangen wir mal ganz einfach an. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Das wäre ja schon mal der erste Trick.
Ja.
Und man sagt ja immer, wenn man sich nicht viel bewegt, ist auch ganz gut, weil dann kann die ganze Durchblutung, die der Körper jetzt braucht, um das Essen zu verdauen, erstmal sich auf den Magen konzentrieren und muss sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen.
Ach so, also lieber nicht viel bewegen.
Ja, oder richtig viel, aber so ein bisschen, so ganz kontinuierlich traben, dann wird die Verdauung ein Stück weit auch angeregt, einfach auch durch die Bewegung, dass sich der Magen entleert.
Mhm.
Also entweder, dass ich glaube, diese Weisheit ist gut, 1000 Schritte gehen, aber langsam bloß nicht joggen, mhm. Oder Treppen steigen rauf, so einfach langsam gehen oder sich einfach ganz gemütlich in der Ecke hängen und erstmal ein bisschen ausruhen.
Kann ich denn irgendwas essen oder trinken, ja, damit es meinem Magen auch ein bisschen leichter fällt?
Ja, Sie können etwas tun. Das haben uns ja eigentlich schon unsere Vorfahren gelehrt. Wir können Bitterstoffe zu uns nehmen. Also das, was wahrscheinlich die meisten von uns gar nicht so gerne mögen, Chicorée, Endiviensalat, den beispielsweise vor dem Essen, also vor diesem großen Gang essen, ja, also so dieser klassische Endiviensalat, der so ein bisschen bitter schmeckt oder auch ein Chicorée-Salat, der hat einen echt guten Effekt, nämlich da sind Bitterstoffe drin und diese Bitterstoffe bewirken, dass schon mal die Verdauung angeregt wird. Also, dass unsere Verdauungssäfte in Wallung geraten, dass der Gallensaft in Wallung gerät und dann die Verdauung etwas schneller funktioniert. Das wäre ein Trick. Oder eben auch das mit im Essen da haben oder einfach ein banales Glas Grapefruitsaft kann auch schon ganz guten Effekt in der Hinsicht bewirken.
Weil Grapefruitsaft auch viel Säure hat oder ja, Bitterstoffe?
Weil das, ja, weil da sehr viele Bitterstoffe drin sind. Das sind die natürlichen Bitterstoffe. Manche machen es natürlich auch ein bisschen schicker. Die nehmen sich einfach Bitteröl, so wie wir es von unseren Großeltern noch kennen, tun das ein bisschen ins Wasser und dann könnte das auch einen Effekt haben. Aber ich finde, ich meine, wenn wir schon so viel Fett essen und so viel etwas ungesündere Sachen, dann könnten wir ja ein bisschen was Grünes dazu essen und den Endivien-Salat oder den Chicorée-Salat.
Was ist denn so mit Espresso danach oder so ein Schnaps hinterher? Das machen ja auch viele. Hilft das unserer Verdauung?
Super Frage. Fangen wir mal mit dem Kaffee an. Ja. Also Kaffee ist ja sozusagen für den Gastroenterologen das Allheilmittel, also gar nicht schädlich, wenn man Espresso nimmt. Und das ist ganz entscheidend. Und nicht einen Filterkaffee nimmt. In den Filterkaffees sind wahnsinnig viele Gerbstoffe drin. Und diese Gerbstoffe bewirken, dass es einfach schlechter verdaulich ist, dass man Magenschmerzen leichter kriegt. Aber ein kleiner Espressino, super. Und dabei ist es völlig egal, ob der Koffein frei oder Koffein hält. Das Koffein hat keinen Einfluss auf die Verdauung. Ist ja auch schon mal eine ganz gute Nachricht.
Absolut.
Ne, wenn man Koffein nicht so gut verträgt.
Ja.
Der Kaffee bewirkt überwiegend, dass mit der Verdauung im Darmtrakt gut weitergeht, entspannt aber auch so ein bisschen den Magen.
Der Schnaps wahrscheinlich eher nicht so.
Nee, der Schnaps eben nicht so. Da muss man auch da wieder so ein bisschen differenzieren. Der klare Schnaps, was man sagt, ne, nach dem Essen so ein kleines Schnäpschen. Ja, so ein klaren, das ist nicht gut. Der führt den Magen, dass der sich noch mal ein bisschen mehr zur Ruhe setzt, ein bisschen langsamer entleert. Aber wenn man, ich weiß nicht, ob Sie das, wenn man diese Kräuterschnäpse trinkt, dann diese Kräuterschnäpse, die haben wieder Bitterstoffe, die haben ätherische Öle drin und die können diese Verdauung wieder so ein bisschen unterstützen. Ist zwar kein Allheilmittel, kann aber unterstützend wirkend. Also, wenn schon Schnaps, dann bitte so einen richtig bitteren, ne, was man da so alles so trinken kann.
Ja, vielen, vielen Dank für die guten Tipps. Birgit Terjung ist das, Chefärztin der Inneren Medizin. Wir haben uns angeschaut, wie wir unseren Mägen helfen können. Nach oder vor oder ja, während des Weihnachtsessens. Also am besten vorher ein bisschen Chicorée essen, währenddessen Grapefruitsaft und danach dann noch ein Espresso, oder? Das wären doch die besten Tipps.
Das wäre herrlich und dann kann man auch noch zwei wunderbare Plätzchen mehr essen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.